schönes Lied. Heute ist ja der Sonntag Kantate, der Daniel hat es ja gesagt. Und mir fiel ein, wir waren mal in den Ferien. Und dort, wo wir in den Ferien waren, gab es in der Nähe keine Freikirche.
Eins, zwei, jetzt geht's. Prima, danke. Wir waren in den Ferien und dort gab es in der Nähe keine Freikirche und dann sind wir in die Landeskirche gegangen. Und wer so Gottesdienste in der Landeskirche kennt, die so liturgisch, traditionell ablaufen, der ist manchmal etwas gewöhnungsbedürftig dann, wenn man das nicht so gewohnt ist. Und dann saßen wir dort und an diesem Sonntag war eine Gruppe Afrikaner zu Besuch im Gottesdienst und die sollten dann auch den musikalischen Teil gestalten oder den Rahmen gestalten und wir merkten, wie ich schon sagte, die Kirche war sehr traditionell und dann haben die Afrikaner angefangen Musik zu machen und dann hat sich die ganze Stimmung geändert. Die hatten ihre bunten Kleider an oder ihre Tracht oder wie man dem sagt und die haben dann gesungen und dazu getanzt und dann sind sie durch die Reihen gegangen, haben die Leute aufgefordert mit aufzustehen und mitzutanzen. Also man merkte, es war völlig anders, als die Leute das gewohnt waren. Aber es hat gut getan. Ich habe von dem Gottesdienst, ich könnte euch nicht mehr sagen, über was gepredigt wurde und gar nichts. Aber ich habe nur so diesen Blick vor mir, diese fröhlichen Afrikaner, die da gesungen, die da getanzt haben und diese Fröhlichkeit mitgebracht haben. Singet dem Herrn ein neues Lied. Ja, ich weiß nicht, wie das wäre, wenn hier jetzt wir anfangen würden zu tanzen. Und genau. Aber nein, das mache ich nicht. Ich bin nicht so gut im Tanzen. Ich lese uns aus dem Lukas-Evangelium aus Kapitel 19 einen Abschnitt vor. Da geht es nicht ums Tanzen, aber auch nicht ums Singen. Zwar geht es um den Zachäus, Lukas 19, 1 bis 10, da geht es um den Oberzöllner Zachäus. Und er, Jesus, ging hinein und zog hindurch durch Jericho. Und siehe, da war ein Mann, genannt Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und er war reich. Und er wollte gerne sehen und wissen, wer dieser Jesus wäre. Und es gelang ihm nicht, wegen der Menschenmenge, denn er war klein von Gestalt. Deshalb lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen. Und als er an die Stelle kam, sah Jesus auf, erblickte ihn und sagte zu ihm, Zachäus, steig schnell herab, denn ich muss heute in deinem Hause einkehren. Und er stieg schnell herab und nahm ihn mit Freuden auf. Als sie das sahen, murrten sie alle und sagten, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat hin und sagte zum Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, dann gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sagte zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich bin vor, weiß nicht, 4 oder 5 Jahren in Israel gewesen und da war ich auch kurz in Jericho, aber diesen Baum habe ich nicht gefunden. Nein, ich wüsste auch gar nicht, wo das gewesen wäre sonst. Aber was ich an diesem Text so liebe, ist diese Aussage vom Zachäus, dass es heißt, er begehrte oder er hatte den Wunsch, Jesus zu sehen. Und ich habe mich oft gefragt, was muss in dem Zachäus passiert sein oder woher hatte er diesen Wunsch? Und es gibt ja noch eine andere Stelle, wo es heißt, dass Jesus mit Zöllnern und Sündern an einem Tisch saß und da kamen viele Zöllner und Sünder, heißt es. Und ich kann mir vorstellen, dass irgendwie über diese Kanäle Zachäus erfahren hat von diesem Jesus. Und das, was die Leute von diesem Jesus erzählten oder was er vielleicht gehört hat, das muss in ihm diesen Wunsch geweckt haben. Also diesen Jesus möchte ich auch kennenlernen oder mehr von ihm hören oder ihn erleben. Und als Jesus jetzt mit seinen Jüngern durch das ganze Land zog, heißt es ja mehrmals, dass Scharen von Menschen kamen, um diesen Jesus zu hören oder zu sehen oder geheilt zu werden. Also wenn ihr mal die Evangelien lest, achtet mal darauf, das fällt auf, dass es immer wieder heißt, und viele kamen, um ihn zu hören oder zu sehen. Und man liest ja auch von der Reaktion der Gelehrten, und ich kann mir das wirklich gut vorstellen, da gab es ja die Synagogen, wo die ihre Gottesdienste hatten, und jetzt kommt dieser Jesus, wie so eine Art Wanderprediger, und die Menschen kommen in Scharen zu ihm, um ihn zu hören und zu sehen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass die Gelehrten zum einen vielleicht sich fragten, ja, wer ist dieser Jesus und was macht er? Und dass sie vielleicht auch ein bisschen ja, neidisch wurden oder sich geärgert haben, warum laufen jetzt die Massen auf zu ihm und warum kommen sie nicht zu uns? Also ganz, ganz menschlich natürlich. Und es gab ja Synagogen. Aber interessanterweise ist, dass der Zachäus nicht in eine Synagoge gegangen ist, um Gott kennenzulernen, sondern auf einen Baum geklettert ist, um diesen Jesus besser zu sehen. Oder vielleicht erstmal aus einer Sicherheit, aus einer Entfernung ihn zu sehen. Vielleicht so nach dem Motto, naja, wenn er mir gefällt, lasse ich mich vielleicht auf ihn ein und wenn nicht, dann bin ich hier auf Sicherheitsabstand, dann muss ich mich nicht mehr auf ihn einlassen. Und im Text steht dann auch ausdrücklich eben, Zachäus hatte den Wunsch, Jesus zu sehen. Er interessierte sich nicht, was in der Synagoge passierte, aber er interessierte sich, wer dieser Jesus ist. Und vielleicht, ich sage das jetzt provokativ, ist das ja heute ähnlich. Die Menschen wollen vielleicht schon wissen, wer dieser Jesus ist. Aber für die Kirche interessieren sich viele nicht. Und jeden Sonntag, sagte jemand, findet wie eine Art, heute ist ja Abstimmungssonntag, jeden Sonntag findet ja eine Abstimmung statt. Und zwar, ich habe es jetzt in der Schweiz nicht gefunden, ich habe es gesucht, aber vielleicht hätte ich besser schauen müssen, aber für Deutschland habe ich es gefunden. Vielleicht gilt das ja auch für die Schweiz ähnlich, dass in Deutschland jeden Sonntag circa 4% der Bevölkerung einen Gottesdienst besuchen. Das heißt, 96% sind der Meinung, Gott ist nicht wichtig. Ich sage das jetzt einfach mal so. 96% sind der Meinung, am Sonntag muss man nicht in eine Kirche gehen oder in einen Gottesdienst. Und trotzdem verirren sich manchmal auch an einem Sonntag Menschen in einen Gottesdienst. Und ich habe früher oft von dem Wilhelm Busch gelesen, von dem Pfarrer, dieser Jugendpfarrer. Also ich habe ihn ja nicht selber gekannt, aber das, so was man liest und hört, das muss ein uriger Typ gewesen sein. Und er erzählt von einem Gottesdienst, wo er eingeführt wurde als Pfarrer. Und in diesem Gottesdienst war das so, dass der Wilhelm Busch als neuer Pfarrer auch ein paar Worte sagen sollte, aber nur kurz, weil es hat noch so Gastredner gehabt und und er sollte nur kurz etwas sagen. Und dann sind sie umgezogen und er hat sein Zimmer noch eingerichtet und es wurde sehr spät und seine Frau hat immer wieder gefragt, hast du schon die Predigt vorbereitet? Also deine Kurzansprache. Und er hat gesagt, ja, ich bin ja nur kurz dran. Und schlussendlich wurde es so spät, ich glaube 2-3 Uhr morgens, dass er sehr müde dann ins Bett kam und dann ist er morgens auf die Kanzel, hat gesprochen und als er sich wieder hingesetzt hat, also wie gesagt, das war der Gottesdienst, wo er eingeführt wurde. Als er sich dann auf seinen Platz gesetzt hat, flüstert seine Frau ihm ins Ohr, heute schäme ich mich für dich. Also sie meinte, offenbar muss diese Predigt so schlecht gewesen sein, dass sie ihm direkt danach ins Ohr flüsterte, heute schäme ich mich für dich. Und jetzt ist Folgendes passiert. In diesem Gottesdienst saß ein junger Mann, der wollte eigentlich gar nicht in die Kirche gehen. Der hat nur gesehen, der war da in der Nähe von dieser Kirche und merkte, dass da viele Leute reinliefen und er stand da und dachte, was ist denn da los? Und dann ist er so an den Eingang, wollte mal gucken, ob da irgendwas Besonderes ist und dann wurde er halt so mitgenommen und dann saß er dort und dann hört er diesen Wilhelm Busch mit seiner schlechten Predigt. Und Wilhelm Busch hat nur irgendwas über Jesus erzählt und dann ist dieser junge Mann raus. Und es hat ihn die ganze Zeit die Frage beschäftigt, wer ist dieser Jesus, von dem der da erzählt hat? Und Gott hat es irgendwie geführt, das ist auch kein Zufall, dass die beiden, also der Wilhelm Busch und dieser junge Mann, dass sie sich später wieder begegnet sind, in Anführungsstrichen durch einen Zufall, Und dann hat dieser junge Mann mehr von diesem Jesus wissen wollen und Wilhelm Busch hat ihm von Jesus erzählt und dann ist dieser Mann zum Glauben gekommen. Also was ich damit nur sagen will, dieser Mann wollte eigentlich gar nicht in den Gottesdienst. Wilhelm Busch hat anscheinend schlecht gepredigt, das war die Meinung der Frau. Aber irgendwie hat es Gott geführt, dass dieser Mann zum Glauben kam. Und dieser Abschnitt hier in Lukas 19, wo der Zachäus Jesus begegnet, ist ja auch so. Eigentlich wollte wahrscheinlich Zachäus gar nicht so eng mit diesem Jesus zusammenkommen, so aus einer Sicherheit heraus. Aber dann steht Jesus ausgerechnet unter diesem Baum und sagt zu Zachäus, Zachäus, und das fällt auch in dem Text auf, ich muss heute in deinem Haus einkehren, so heißt es hier. Steig schnell herab, denn ich muss heute in deinem Hause einkehren. Und inzwischen habe ich gelernt, wenn ich die Bibel lese, dass ich auch so Wörter lese oder versuche zu beachten, die man eigentlich so überliest. Und wenn Jesus sagt, ich muss, dann fängt es bei mir an zu arbeiten. Warum muss Jesus? Eigentlich muss Jesus ja gar nicht. Er wurde ja von niemandem gedrängt. Aber wenn Jesus sagt, muss, dann hat das etwas Bestimmtes, dann ist das wie ein göttliches Muss. Dann war das nicht einfach eine zufällige Begegnung. Dann war das Gott gewollt. Es ist wie in dem Abschnitt Johannes 4, wo Jesus dieser Samariterin begegnet. Und das war ja so, dass Jesus dort an diesem Brunnen ist mit seinen Jüngern und dann kommt eine Frau und schöpft Wasser. Und normalerweise zu dieser Tageszeit kommt man nicht dort zum Wasserschöpfen. Und dann stellt sich heraus, dass diese Frau schon mehrere Männer hatte. Auf jeden Fall war das ja so, das war ja eine Gegend, wo normalerweise die Samariter wohnten und die Samariter und die Juden hatten es nicht gut miteinander. Und deswegen machten viele Juden einen großen Bogen um Samarien, um ja keinem Samariter zu begegnen. Und jetzt macht Jesus keinen Bogen, er sitzt dort bei diesem Brunnen, begegnet dieser Frau und dann heißt es auch dort in diesem Text, er musste aber durch Samarien reisen. Aber eigentlich musste er gar nicht, er war nicht gedrängt. Aber auch da war das wie ein göttliches Muss. Und so war das jetzt hier bei dem Zachäus ja auch. Es war wie ein göttliches Muss, dass Jesus diesem Zachäus begegnen wollte. Und dann begegnet er ihm und geht mit ihm nach Hause. Und was jetzt genau passiert, das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, was Jesus gesagt hat oder ob er dem Zachäus den Kopf gewaschen hat. Oder was war. Aber wir lesen nur die Reaktion vom Zachäus, dass er auf einmal bereit ist, viel von dem, was er zu Unrecht eingenommen hat, wegzugeben. Und ich fände es so spannend, wenn hier stehen würde in dem Text, über was die beiden sich genau unterhalten haben. Weil das wäre doch wie so eine Art Rezept für uns. Weil der Zachäus, würden wir sagen, das ist ein hoffnungsloser Fall. Er arbeitet für die Römer, er ist ein Betrüger, mit dem will niemand etwas zu tun haben, er ist unbeliebt im Volk. Und jetzt ist die Frage, wie kann man so einen Menschen zu Jesus führen? Und wenn jetzt hier im Text stünde, wie Jesus mit ihm geredet hat, dann hätten wir wie so ein Rezept, so genauso muss man es machen, dann klappt's. Aber das steht im Text nicht. Es steht einfach nur, was die Begegnung beim Zachäus ausgelöst hat. Und interessant ist bei diesem Bibeltext ja auch, welche Wege Gott oft geht, um Menschen zu erreichen. Wege, die wir ganz sicher oft nicht gehen würden. Beim Zachäus wissen wir ja, wie das jetzt gelaufen ist. Er versteckt sich auf einen Baum, Jesus begegnet ihm, sie gehen zusammen nach Hause, Zachäus ändert sich, wird ein anderer Mensch. Oder Paulus, auch so ein hoffnungsloser Fall, der mit einer Wut die Christen verfolgte und wie Jesus ihm dann auf eine ungewöhnliche Art und Weise begegnet und wie der Paulus ein völlig anderer Mensch wird. Und ich könnte mir vorstellen, jeder oder viele von denen, die jetzt heute Morgen hier sitzen, also ihr, jeder könnte auch seine Geschichte erzählen, wie Jesus euch begegnet ist, wie Jesus euch verändert hat. Und vielleicht ist es auch eine Geschichte, die anders ist, als man sich das vorstellen würde. Es gibt ja, ich kann es erzählen, ich will jetzt nicht zu viele Geschichten erzählen, aber ich habe früher oft so Predigtkassetten gehört von Wilhelm Pahls, wenn ich mit dem Auto unterwegs war. Also damals gab es noch so ein Kassettendeck im Auto. das gibt es halt gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich so Kassetten gehört und da war eine Geschichte, wo der Wilhelm Pals erzählt hat, der war irgendwo hier in der Schweiz, ich weiß noch, ob es in Zürich oder in Bern war, auf einer Evangelisation. Dann hat eine Frau ihn angesprochen und gesagt, sie vermietet Zimmer an so Arbeiter und sie würde für sie beten und sie hätte sie eingeladen, aber niemand will kommen. Und da war ein Mann speziell dabei, für den sie besonders betet und der will aber nicht kommen. Und dann hat der Wilhelm Pals gefragt, ja, können Sie mir Ihre Adresse geben und wenn die Evangelisation vorbei ist oder der Abend, dann würde ich noch zu Ihnen kommen. Und dann meinte er, es könnte aber spät werden und sie, ja, das ist okay. Und dann kam er und es war wirklich schon spät und dann hat sie gesagt, Sie können jetzt nicht in das Zimmer dieses Mannes, der schläft schon. Und dann hat der Wilhelm Pals gesagt, ja, aber ich bin ja schon hier. Zeigen Sie mir doch sein Zimmer. Und dann hat er ans Zimmer geklopft, die Tür aufgemacht, reingegangen, das Licht angemacht, hat sich an die Bettkante gesetzt. Ich dachte, das erzählt einen Witz. Und dann hat er dem Mann erzählt, ich bin der Herr Wilhelm Pals, Sie sind ja eingeladen worden, aber Sie sind nicht gekommen. Jetzt habe ich Ihnen gedacht, ich erzähle Ihnen kurz, über was ich heute Abend gepredigt habe. Und der Mann hat hinterher gesagt, er hat gedacht, das ist ein Verrückter, der vor ihm sitzt. Er hätte ihm am liebsten mit der Faust eins ins Gesicht geschlagen. Aber dann hat er gesagt, er hat so spannend erzählt von diesem Jesus, dass ich erstmal nur zugehört habe. Und dieser Mann hat sich an den Abend für Jesus entschieden. Ich weiß, solche Geschichten, die kann man hören und drüber schmunzeln, aber man kann sie ja nicht nachmachen. Dazu muss man wie ein Original haben oder wie so ein Draht von Gott, dass man weiß, das ist jetzt dran. Mir hätte der Mann vielleicht wirklich einen ins Gesicht gehauen, ich weiß es nicht. Aber ich will damit nur zeigen, Gott hat manchmal Wege, um Menschen zu sich zu ziehen, die völlig anders sind, völlig anders, als wir uns das vorstellen würden. Und ich selber komme ja aus dem ehemaligen Jugoslawien und meine Eltern sind nach Deutschland gekommen, da war ich 4 Jahre alt. Und als wir dort, wo wir gewohnt haben in Marburg, eben dort gewohnt haben, hat uns eine Gruppe besucht, das heißt, es gab eine Ausländermission und die sind wirklich so ganz klassisch von Tür zu Tür gegangen, haben geklingelt, haben sich vorgestellt, sie haben ja auf dem Namensschild gesehen, das sind keine Deutschen und dann haben sie erzählt, wer sie sind und dann sind sie oft zu uns gekommen und obwohl ich damals ein Kind war, weiß ich, ich habe mich immer gefreut, wenn die zu uns kamen, weil die haben irgendwas mitgebracht, so ihr Verhalten, ihre Art, ihre Freundlichkeit, ihre Liebe. Ich habe einfach gespürt, da ist irgendwas anders bei denen als bei uns. Und die haben dann ja Gottesdienste organisiert für Ausländer. Ich glaube, das habe ich hier schon mal erzählt, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, die haben dann Gottesdienste organisiert für Ausländer. Und es gab einen gläubigen K-Unternehmer, der hat einen Bus zur Verfügung gestellt und der hat 2-mal im Monat sonntags an verschiedenen Standorten Ausländer eingesammelt. Und dann sie an einen Ort gebracht, in einer Kirche, und dort gab es einen Gottesdienst. Und die meisten Leute sind aber, also die meisten Ausländer sind zu diesen Gottesdiensten, ich glaube nicht so sehr wegen dem Gottesdienst, sondern die Leute in dieser Gemeinde haben sich enorm viel Mühe gemacht, um eine Atmosphäre zu schaffen. Und nach dem Gottesdienst gab es immer ein Kuchenbuffet. Und ich kann euch sagen, das waren Kuchen, also wow, da kann ich mich heute noch dran erinnern. Und viele sind nur wegen dem Kuchen gekommen. Und es gab manchmal unter den Ausländern auch Streitereien. Du gehst ja nur wegen dem Kuchen und so. Und dann, naja, wie auch immer, ist ja egal. Auf jeden Fall, da habe ich immer wieder Geschichten aus der Bibel gehört. Und diese Leute haben uns immer wieder von diesem Jesus erzählt. Auf eine ganz einfache, eindrückliche Art. Und dort habe ich immer wieder gehört, wer dieser Jesus ist. Und das hat in mir diesen Wunsch geweckt, ich möchte noch mehr von diesem Jesus erfahren. Und dann habe ich mich eines Tages auch dort für Jesus entschieden. Ein englischer Geschichtsforscher hat sich sehr intensiv mit dieser Frage beschäftigt, was hat die Weltgeschichte am meisten beeinflusst oder wer hat die Weltgeschichte am meisten beeinflusst? Und er hat darüber Bücher geschrieben und dieser Mann war selber kein Christ. Und dann schreibt er in einem seiner Bücher Folgendes über Jesus. Sein Einfluss war so groß, dass man wahrhaftig sagen kann, dass die einfachen Aufzeichnungen von 3 kurzen Jahren seines Lebens mehr dazu beitrugen, Menschenherzen zu verändern und neu zu machen, als alle Aussagen von Philosophen und Moralpredigern zusammengenommen. Das finde ich so ein starkes Zitat. Ich sage es nochmal, also ich lese es nochmal. Sein Einfluss, also von Jesus, sein Einfluss war so groß, dass man wahrhaftig sagen kann, dass die einfachen Aufzeichnungen von 3 kurzen Jahren seines Lebens mehr dazu beitrugen, Menschenherzen zu verändern und neu zu machen, als alle Aussagen von Philosophen und Moralpredigern zusammengenommen. Also er sagt das zusammengefasst, niemand hat die Weltgeschichte mehr beeinflusst als dieser Jesus. Niemand. Und ich sagte schon, interessant ist, er ist kein Christ und schreibt das in seinen Büchern. Er hätte das ja einfach weglassen können. Niemand hat die Welt mehr beeinflusst als dieser Jesus. Und jetzt nochmal zurück zum Zachäus. Immer wieder die Frage, was hat Jesus gemacht, dass der Zachäus auf einmal ein anderer Mensch geworden ist, dass auf einmal sein Leben völlig auf den Kopf stellt? Das heißt, diese Begegnung, die Jesus mit dem Zachäus hatte, das muss so eindrücklich gewesen sein bei diesem Zachäus. Das muss irgendetwas in den Zachäus ausgelöst haben. Er hat ja wahrscheinlich selber gewusst, eben er ist ein Zöllner, er betrügt, er ist nicht beliebt. Er hat diese Ablehnung gespürt, vielleicht oder sicher. Und jetzt kommt der frömmste Mensch, der überhaupt hier auf dieser Erde gelebt hat, und begegnet diesem Zachäus. Und auf einmal merkt der Zachäus, bei diesem Jesus ist irgendetwas anders als bei den Gelehrten, die ich kenne, oder als bei den Leuten, die mir begegnen. Irgendetwas ist anders bei ihm. Und das löst in dem Zachäus etwas aus. Und ich merke es auch selber, das heißt jetzt, ob ich predige oder ob ich mit den Menschen rede, dass ich mich immer wieder so durchringen muss, hoffentlich kommt nicht so viel von mir selber durch. Also ich will es mal so sagen, ich habe mal einen Freund getroffen, wir hatten uns jahrelang nicht gesehen, und dann sagt dieser Freund zu mir, ach Jovan, du bist ja immer noch der gleiche, du hast dich nicht verändert. Er wollte das als Kompliment sagen, weil, ja, aber dann hat mich das schon beschäftigt, ist das jetzt gut oder nicht gut? Gut, man kann es beiderseitig sehen. Du hast dich überhaupt nicht verändert. Da habe ich gedacht, hoffentlich ist nicht zu viel noch vom alten Jovan sichtbar. Und als dieser Zachäus diesem Jesus begegnet ist, dann hat er Jesus getroffen. Und nicht einen unter vielen Gelehrten oder nicht einen unter vielen Studierten. Er hat Jesus getroffen. Und das ist ja unser Wunsch. Wir wollen ja, dass die Menschen Jesus sehen, begegnen. Auch wenn sie am Sonntag hier in den Gottesdienst oder sonst wohin kommen, wie wenn die Menschen nach Hause gehen würden und sagen, irgendwie ist mir Jesus begegnet, ich weiß nicht warum. Sei es durch Lieder, sei es durch die Botschaft, sei es durch die Begegnung, irgendwie ist mir dieser Jesus begegnet. Und wir haben das in diesem Lied, ich finde das so ein schönes Lied, was wir gesungen haben. Wir waren einmal in den Ferien in der Nähe vom Vierwaldstätter See, und dann sind wir mit der Bahn auf eine Alp, auf die Klevenalp hochgefahren. Da kann man sehr schön laufen. Und dann sind wir dort ein bisschen gewandert und haben auf einer Bank Pause gemacht. Und dann kam ein älterer Mann vorbei und fragte etwas. Und er hatte dann, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, der hatte so ein Schweizer Wort gebraucht, das habe ich noch nie gehört, das kam mir so neu vor, und ich habe erst gedacht, ja. Und dann habe ich meine Frau gefragt, und obwohl sie ja Schweizerin ist, hat sie gesagt, sie hat das Wort auch noch nie gehört. Und dann haben wir den Mann gefragt, näher nachgefragt, also was das für ein Wort ist. Und dann hat er uns das kurz gesagt, und dann hat er gefragt, ja, wo wir denn herkämen. Und dann habe ich gesagt, aus dem Kanton Bern. Und dann hat er so mit der Hand geschüttelt, oh nein, so nach dem so abwertend, oh nein, aus dem Kanton Bern, was kann da schon Gutes kommen? Und um mich zu verteidigen, habe ich gesagt, wir wohnen zwar im Kanton Bern, aber meine Frau ist Zürcherin. Dann hat er gesagt, oh, es wird ja immer schlimmer. Da habe ich gesagt, meine Frau ist im Kanton Zürich mit einem Deutschen verheiratet. Und dieser Mann war schon etwas frech, der hat dann zu meiner Frau gesagt, ja, gibt es denn nicht genügend gute Schweiz, warum haben Sie gerade einen Deutschen geheiratet? Also der war wirklich, der hatte nicht die Hand vom Mund. Und dann hat sich aber aus der Begegnung ein Gespräch entwickelt und dann haben wir in diesem Gespräch gemerkt, dass er sehr enttäuscht ist von der Kirche. Und sein Vater hat ihm gesagt, bring mir ja keine Frau nach Hause, die evangelisch ist oder eine Deutsche. Mit so einer musst du mir gar nicht kommen. Also so hat der Vater anscheinend ihm das gesagt. Und dann habe ich überlegt, was sage ich diesem Mann jetzt? Und dann habe ich ihm gesagt, schauen Sie mal, was die Päpst oder Pfarrer oder wie auch immer aus der Kirche gemacht haben, ist nicht das, was Gott eigentlich wollte mit Kirche. Ich wollte ihm wie sagen, seien Sie doch jetzt nicht von der Kirche enttäuscht, sondern versuchen Sie, Jesus zu sehen oder ihn kennenzulernen. Und haben uns so darüber unterhalten. Und dann stimmte er mir so zu, nach einer Weile sagt er dann zu meiner Frau, sie hätte eigentlich doch einen lieben Deutschen geheiratet. Da war ich erleichtert. Und wir sind dann weitergelaufen. Aber das hat mich so beschäftigt, das, was er erzählt hat, diese Enttäuschung, die er offenbar erlebt hat, diese Verletzung, in welcher Form auch immer. Und ich habe mich immer wieder dann gefragt, so einige Stunden auch nach dieser Begegnung, was ist es eigentlich, was die Kirche attraktiv macht oder attraktiv machen kann? Und dann war für mich die Antwort wie, es ist die Gegenwart von Jesus, die Gegenwart Gottes. Der Zachäus, gut, damals gab es ja noch nicht so viele Kirchen, aber der Zachäus hat ja nicht zu Jesus gesagt, ach, bleib mir mit der Kirche weg oder so, sondern Zachäus ist erstmal wirklich Jesus begegnet. Und das war das Entscheidende in diesem Treffen. Und ich glaube, das ist die Herausforderung auch für uns, Gemeinde, Kirche so zu gestalten, dass die Menschen in allem, was wir machen, sehen, es geht wirklich erstmal um Jesus, um ihn. Dass die Menschen ihn kennenlernen, ihm begegnen, von ihm hören. Und ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, es gibt ja jenste Sportarten und zum Beispiel die Skifahrer, die müssen ja, wenn sie Skifahren, wirklich gut auf beiden Beinen stehen können. Und damit sie das können, gibt es verschiedene Übungen, also die haben teilweise wirklich sehr, sehr schwierige Übungen, die sie machen müssen. Und da gibt es so ein, ich habe leider den Namen jetzt nicht mehr, es gibt so ein Brett, so ein rundes Brett und auf diesem Brett kann man draufstehen und da führt so ein Kabel heraus und das kann man an den Computer anschließen. Und bei dieser Übung geht es darum, dass man auf diesem Brett steht und da ist wie so eine Kugel und diese Kugel muss man versuchen in der Mitte zu halten. Und ich habe das mal gemacht und ich habe gestaunt, wie schwierig das ist. Weil dieses Brett, das ist so sensibel und diese kleine Kugel in der Mitte zu halten, das ist ja elektronisch, ist sehr, sehr schwierig. Und ich habe es immer wieder versucht und es braucht lang, bis man so gut stehen kann und diese kleine Kugel in der Mitte zentrieren kann. Aber warum erzähle ich das? Es ist schwierig bei diesem Brett, diese Kugel in der Mitte zu halten. Und mir scheint es, ist es schwierig über all die Jahrhunderte oder seitdem es überhaupt Gemeinde und Kirche gibt, ist es schwierig bei der Kirche, dass die Mitte wirklich die Mitte ist. Dass es um Jesus geht, dass er der Mittelpunkt ist und dass er die Mitte bleibt. Jesus sagt in Johannes 15 mehrmals, bleibt in mir, bleibt in mir. Und das müsste ja wie so ein Programm sein für jede Kirche, bei Jesus bleiben, so fromm das jetzt auch klingt. Bei der Mitte bleiben, ihn im Zentrum haben. Und dass es nicht um irgendetwas anderes geht, dass Jesus die Mitte ist. Und das war für mich, oder das ist, glaube ich, für mich auch der Schlüssel, dass in dieser Begegnung Zachäus ein neuer Mensch wurde, er ist erstmal Jesus begegnet. So einfach das klingt. Und dieser Jesus war völlig anders als all das, was Zachäus bisher erlebt hat. Und wenn Jesus nicht gekommen wäre, und interessant ist bei diesem Text ja auch, wenn man das jetzt ich sage es jetzt mal so exegetisch durchgehen würde, fällt auf, das war die einzige Gelegenheit, die Zachäus noch hatte. Jesus ist diesen Weg so nicht mehr gegangen. Es war die einzige Chance, die er hatte, und er hat sie genutzt. Und deswegen vielleicht auch dieses göttliche Muss. Ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und das wurde für ihn zum Wendepunkt in seinem Leben. Wenn Jesus nicht gekommen wäre, und das Gleiche gilt für jeden von uns, wenn Jesus nicht gekommen wäre, ich glaube kaum, dass sich jemand meldet und sagt, ich möchte mich bekehren, können Sie mir bitte von Jesus erzählen? Das gibt es vielleicht, aber sehr selten. Vielleicht beten wir schon lange für jemanden oder haben vielleicht schon mal für jemanden gebetet oder haben Menschen von Jesus erzählt oder haben sie vielleicht auch eingeladen. Oder vielleicht haben wir auch schon aufgegeben. Wir haben vielleicht schon jahrelang vielleicht für gewisse Menschen gebetet oder versucht, ihnen irgendwas zu erzählen. Und wir haben irgendwann vielleicht die Hoffnung aufgegeben, weil wir gedacht haben, ja, vielleicht ist es nicht dran oder wie auch immer. Und was mich persönlich am meisten, und die Frage habe ich mir auch schon gestellt, ich habe so eine Liste, wo ich für Menschen bete und für manche bete ich schon lange und manchmal habe ich mich auch schon gefragt, soll ich noch weiter beten? Oder nicht mehr? Ist es vielleicht, ist der Zug schon vielleicht abgefahren für die Leute? Ich weiß es nicht. Und dann habe ich das Beispiel gelesen von dem Waisenhausvater Georg Müller, der Waisenhäuser gebaut hat. Und offenbar gab es zwei Menschen, für die er ganz speziell gebetet hat, 50 Jahre lang. Und Georg Müller galt als Fürst unter den Betern. Und dann ist er gestorben. Und er hat es nicht erlebt. Und die beiden, nachdem er gestorben ist, die haben sich später für Jesus entschieden. Er selber hat es nicht erlebt, aber er hat 50 Jahre lang gebetet. Und das hat mich ermutigt, deswegen sage ich, ich bleibe einfach dran und bete. Und was Gott damit macht, ich weiß es nicht. Aber ich bleibe einfach dran, ich gebe nicht auf. Und interessanterweise sagte mir ein Mann, der selber kein Christ ist, er hat gesagt, solange man für einen Menschen betet, darf man auf ihn hoffen. Und das sagte einer, der nicht an Jesus glaubt. Auch das hat mich ermutigt. Solange man für einen Menschen betet, darf man auch für ihn hoffen. Und Zachäus war ja vielleicht ein hoffnungsloser Fall. Aber dann begegnet ihm Jesus. Und das ist für mich so die Hoffnung, im Gebet immer wieder Menschen vor Jesus zu bringen und zu sagen, Jesus, ich kann es nicht, aber du begegne diesen Menschen mit deiner Güte, mit deiner Liebe, mit deiner Freundlichkeit. Und als ich das Beispiel von Wilhelm Busch erzählte, wie ich schon sagte, durch eine schlechte Predigt wird dieser Mann angesprochen und hat den Wunsch, mehr von diesem Jesus zu hören. Und was in diesem Text ja auffällt, ich sagte schon, das sind ja noch andere Leute, die sich ärgern, sie sagen, ausgerechnet zu dem geht er nach Hause, so nach dem Motto, der hat es doch nicht verdient, der müsste doch erstmal anders oder besser werden, ausgerechnet der. Und dann wird das zum Wendepunkt in seinem Leben. Jesus sagt ja, heute hat dieses Haus Rettung erfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Manche sagen ja, oder ich habe auch schon gehört, Gott spricht jeden zwei- oder dreimal an. Und dann könnte es sein, dass der Zug abgefahren ist. Aber das kann sein, ich weiß es nicht. Ich denke nur an dieses Beispiel von Georg Müller, wo so lange für zwei Freunde gebetet hat. Und deswegen sage ich, wie oft Gott jemanden anspricht, das überlasse ich Gott, aber ich will nicht aufgeben, für Menschen zu beten, dass Gott ihnen begegnet. Und ich will abschließen, ich habe jetzt heute so viele Geschichten erzählt, aber es gibt so eine Geschichte von einem Mann, der mit seinem Hund immer spazieren gegangen ist und manchmal ging der Hund auch selber nach draußen und kam auch wieder rein und es war Winter und der Hund kam aber diesmal nicht zurück und dann haben sie ihn gesucht. Und sie haben dann, weil es dunkel wurde, mit Taschenlampen die Gegend abgesucht. Und jetzt gab es in der Nähe so einen kleinen See, der war eingefroren. Und dann haben sie an einer Stelle gesehen, dass ein Loch ist. Und dann haben sie mit so einer Stange gestochert und der Hund war ertrunken. haben sie ihn rausgezogen und sie haben dann an der, ich glaube an der Bauchseite gemerkt, dass er so wundgerieben war und sie vermuten, dass er durch die dünne Eisdecke eingebrochen ist und dass er versucht hat, vielleicht immer wieder nach oben zu kommen und immer wieder abgerutscht ist und irgendwann wahrscheinlich keine Kraft mehr hatte und ertrunken ist. Wenn früher jemand gekommen wäre, hätte er ihn vielleicht retten können. Und mir kommt das so vor bei diesem Zachäus und auch bei vielen, vielen anderen Menschen, wie viele Menschen strampeln sich ab in ihrem Leben. Und wenn nicht von außen jemand kommt und hilft, schaffen sie es nicht. Wenn Jesus nicht gekommen wäre zum Zachäus, er hätte es vielleicht nicht geschafft. Oder in unserem persönlichen Leben, wenn nicht andere für uns gebetet hätten, diese Ausländermission, wo uns besucht hat, ich habe erst später erfahren, da gab es ein älteres Ehepaar, die haben viele Jahre für uns gebetet, ohne dass wir das gewusst haben. Wir haben nicht gesagt, könnt ihr für uns beten, dass wir zum Glauben kommen, das macht man ja nicht. Aber sie haben viele Jahre für uns gebetet. Wenn nicht von außen jemand gekommen wäre, ich weiß nicht, wo ich heute stehen würde. Und das Gleiche gilt für jeden von uns. Und da wird für mich so deutlich, auch bei diesem Text, wenn man den Bibeltext liest, der erste Vers heißt es, und er, Jesus, ging hinein und zog durch Jericho. Also die Initiative ging von Jesus aus. Jesus kam nach Jericho und begegnete dem Zachäus. Und genau das Gleiche passiert, glaube ich, auch heute immer wieder, so wie es im letzten Vers auch heißt. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und so zieht Gott auch heute durch Straßen, durch Dörfer, durch Städte und sucht Menschen, damit sie nicht verloren gehen. Und ich kann mich noch von Jugendfreizeiten erinnern, das Schönste an den Freizeiten war, neben all dem, was sonst gelaufen ist, wenn sich junge Leute für Jesus entschieden haben. Vieles habe ich schon wieder vergessen, aber das weiß ich, das war immer so das Highlight, das Schönste, wenn jemand gesagt hat, doch, ich will mich darauf einlassen, ich will diese Beziehung mit Jesus eingehen, ich will mein Leben ihm zur Verfügung stellen, ich will ihn einladen, in mein Leben zu kommen. Und dann weiß ich, das war immer das Schönste an diesen Freizeiten, wenn diese jungen Leute nach Hause kommen konnten und erzählt haben, ich habe Jesus in mein Leben eingeladen. Und das ist heute immer noch das Gleiche. Wenn ein Mensch sich für Jesus entscheidet, das ist das Schönste, was es überhaupt gibt auf dieser Erde. Und jetzt bin ich 54 und ich habe mich mit 13 für Jesus entschieden und ich merke, je länger, also ich bin immer noch jung, ich sehe mich immer noch als junger mit 54er, aber ich merke, je älter ich werde oder je weiter ich komme, merke ich jeden Tag wirklich, ich bin so dankbar, dass ich glauben darf. Immer wieder danke ich dafür, danke Jesus, dass ich glauben darf. Das ist für mich so ein Geschenk geworden mit den Jahren, dass ich dankbar sein dafür, dass ich glauben darf. Das ist das Kostbarste und Wertvollste für mich. Und so fromm das auch klingt, ich sag's, es gibt wirklich nichts Besseres auf dieser Erde, als Jesus zu begegnen, mit ihm unterwegs zu sein, mit ihm eine Beziehung zu haben. Und es tut mir irgendwo auch leid, wenn Menschen enttäuscht wurden durch Kirche, durch was auch immer. Und ich weiß, es gibt Enttäuschung, es gibt Verletzung. Aber ich versuche, wenn ich mit Menschen rede, immer wieder irgendwie dahin zu kommen, ich möchte ihnen helfen, dass sie Jesus kennenlernen. Ich möchte nicht in erster Linie Werbung machen für irgendein Werk, für eine Kirche, sondern in erster Linie, wie bei dieser Begegnung auf der Klevenalp, habe ich gemerkt, dieser Mann muss Jesus kennenlernen. Durch all die Enttäuschungen, die er gemacht hat. Er muss wirklich Jesus kennenlernen, weil dann, bin ich überzeugt, wird er nicht enttäuscht sein. Das ist das Beste und Kostbarste, was wir haben, diesen Jesus, ihn zu kennen, mit ihm unterwegs zu sein, mit ihm eine Beziehung zu haben, jeden Tag neu, auch heute. Und das wünsche ich euch für den Rest dieses Sonntags und für die kommende nächste Woche. Suche Jesus und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. Amen. Danke. Soll ich? Ich bete mit uns. Herr Jesus, es ist so ein riesiges Privileg, dass wir dich anrufen dürfen, dass wir eine Beziehung haben dürfen zu dir, dass du ausgerufen hast, es ist vollbracht, dass wir auch Zugang haben zum Vater. Herr, und danke, dass du nicht einfach nur ein Wort bist, eine Vokabel oder eine Erfindung von Menschen, sondern dass du ganz real Person bist, dass du Gott bist, dass du auf diese Erde gekommen bist, dass du dich verherrlicht hast und dass du immer noch auf der Suche bist, dass du willst, dass Menschen dich kennenlernen. Herr, wir danken dir hier für diesen Ort, für die Gemeinde. Wir bitten dich, dass durch alle Bemühungen hindurch, dass die Menschen merken, es geht um dich und dass die Menschen dich kennenlernen. Herr, und dafür danken wir dir, dass du so ein mächtiger Gott bist, der sich so über uns erbarmt hat. Und Herr, danke, dass du jetzt beim Vater bist und für uns eintrittst. Danke dafür. Amen. Merci.